Eimer aus. Herzlich willkommen in Paulas Literatursalon, dem Autorenpodcast von Paula Grimm. Zum inzwischen 9. Mal darf ich die Tür zu Paulas Literatursalon öffnen. Es ist unsere erste Advents- und Weihnachtsfolge miteinander. Und ich hoffe, davon werden wir noch einige erleben dürfen miteinander. Euch macht der Podcast so lange Spaß, dass es mehrere gibt und mir fällt auch genügend ein. Heute gibt es natürlich die üblichen Verdächtigen, Paulas Tipp und das geht ab mit der Paula. Dann gibt es etwas zu meinen Weihnachtsfreuden, meinen ganz persönlichen Freuden mit Weihnachten und eine Tiergeschichte von einer lebendigen Krippe, Elsa und Mimi. Ich habe die Geschichte, die ich fertig machen wollte, nicht ganz geschafft, macht aber nichts, denn nächstes Jahr ist hoffentlich die Gelegenheit für eine weitere Advents- und Weihnachtsfolge. Ich würde mich jedenfalls freuen darüber. Dann kommt sie. Einige Sachen kann ich schon sagen. Es gibt ab nächstes Jahr einige Neuigkeiten. Aber jetzt, bevor ich das näher erläutere in Das geht ab mit der Paula, gibt es erstmal wieder Paulas Tipp. Paulas Tipp. Am 14. Dezember war Fest des Lichts. Bald kommt es ja wieder dazu, dass die Tage länger werden. In Skandinavien wird dieser Tag besonders groß gefeiert, speziell in Schweden mit dem Lucia-Tag. Und da fragen sich vielleicht manche, wie kommt die denn jetzt darauf, einen Blog zu empfehlen, ein Blogprojekt zu empfehlen, wo es um die Sterne geht. Die meisten verbinden Sterne mit Licht, sieht man im Winter besonders gut. Aber es gibt natürlich auch nicht nur Teleskope, sondern auch Richtmikrofone, mit denen man Sterne, bestimmte Aspekte der Sterne sehr gut hörbar machen kann. Und deshalb, und weil das ohnehin ein schönes Thema ist und nicht das einzige in dem Blog, um den es heute geht, möchte ich heute https://blindnerd.de von Gerhard Jaworek empfehlen. Ich empfehle das auch deshalb, und es kommt auch deshalb als Link in den Text zur Folge, weil es auch eine Adventsserie mit Artikeln von Gerhard gibt. Ich habe Gerhard mal für einen anderen Verein, Kunstverein, interviewen dürfen. Ist schon sehr lange her, mehrere Jahre schon. Es gibt eben aber nicht nur über Astronomie und Astronomiegeschichte und so weiter Artikel. Das Ganze heißt nämlich Blind Nerd, Wissenschaft und Technik blind erlebt. Wer den Schwerpunkt Astronomie hat, sich für den Einsatz von Technik für blinde Menschen, sehbehinderte Menschen interessiert, der findet da sicherlich das ein oder andere, was ihn interessiert. Das Projekt existiert schon länger, also 5 Jahre mindestens, wahrscheinlich noch länger. Und darum gibt es da auch viel zu schmökern. Ich wünsche ganz, ganz viel Spaß beim Schmökern und gute Unterhaltung, interessante Unterhaltung. Kommentare kann man auch hinterlassen, natürlich. Ich sag einfach mal viel, viel Freude damit. Das geht ab mit der Paula. Die beiden Fragen, die sich immer stellen, sind: Was ist passiert und was kommt? Passiert ist vor allem, dass mein Buchprojekt gut vorangeht, könnte natürlich immer noch besser sein. Außerdem ist dieser Podcast umgezogen, hat eine andere Quelle gefunden, ein anderes Zuhause gefunden, nämlich eine WordPress-Seite mit dem Titel bzw. der Adresse www.paulasliteratursalon ist ein Wort.com. Da sind alle Folgen dank Seriously Simple Podcasts Plugin eingestellt und werden auch über dieses Plugin, über dieses kleine Werkzeug entsprechend verteilt, Amazon und Co. Das ist das eine. Das zweite ist, ich habe mich dazu entschlossen, um andere Projekte und das Projekt selbst finanziell gut zu stellen, um auch da meine Ressourcen derzeit knapp sind, etwas zu verdienen, ist Paulas Literatursalon Podcast ein Spendenprojekt geworden. Und zwar bei Ko-fi. Das ist eine Möglichkeit, wo man einmalig oder regelmäßig Projekte unterstützen kann, also auch meinen Podcast. Alle, die regelmäßig Geld geben, haben als Goodie, so nennt man das, oder als Dankeschön, sag ich jetzt mal, die Möglichkeit, an den beiden Lesungen, Online-Lesungen teilzunehmen, die ich ab nächstes Jahr anbieten will. Und das kostenfrei natürlich, sonst wäre es ja kein Dankeschön. Und wie die Dankeschöns, die Spendenmöglichkeiten aussehen, könnt ihr eben auf www.paulasliteratursalon.com sehen. Da ist auch der Link zu der entsprechenden Seite bei Ko-fi, wo ich dann auch eine habe, eingetragen. Und ich werde die auch immer in den Text zu den Podcast-Folgen stellen. Das ist das, was ich mir dazu überlegt habe. Es wird im nächsten Jahr hier auch Lesefrüchte geben, das heißt dann Erlesenes. Da stelle ich Bücher vor, die mir gefallen haben. Ich stelle nichts vor, was mir nicht gefallen hat. Und dann gibt es, wie gesagt, auch die Online-Lesungen. Das sind dann Themenlesungen wie einfach tierisch, da geht es dann um die verschiedensten Tiere. Liebe geht durch den Magen, auch literarisch, da gibt es dann mehr von dem, was ihr schon gehört habt. Oder wenn ein neues Projekt da ist, eine neue Geschichte, dann gibt es das auch. Also zweimal im Jahr auf jeden Fall. Wahrscheinlich im Mai und November Ich muss mir jetzt allerdings dann aus den vielen, vielen Live-Call-Geschichten eins aussuchen, was möglichst viele gut bedienen können. Ist nicht so leicht. Aber das wird es dann auch geben, wird ja auch hier angesagt. Ansonsten geht meine Geschichte wie eine Glückskatze, die wahrscheinlich einen anderen Namen bekommen wird, gut voran. Vielleicht mache ich kurz bevor die fertig ist, zum Beispiel sowas wie die Kurzvorstellung oder die Vorstellung dieser Geschichte in einem der Online-Lesungen. Dann ist es so, ich werde jetzt ab dem 17. bin ich nicht da. Die Folge ist also vorgeplant worden. Ich hoffe, das hat, wie es bei WordPress oft ist, gut funktioniert. Und ich komme am 4. Januar erst wieder nach Hause zurück. Die erste Folge im neuen Jahr findet am 9. Januar statt. Und da geht es dann auch noch mal um das Jahr 26, um Besonderheiten des entsprechenden Jahres und die Pläne, die es dafür gibt. Was ich auch gerne machen möchte, ist, dass ich ab und zu Interviewpartner habe. Das werden Menschen sein, die ich kenne aus der Welt der Literatur. Naja, das sind so nicht die ganz dicken Fische, natürlich, aber ich kenne schon einige. Und das wird auch nicht jedes Mal im Podcast so sein, dass da jemand mitspricht. Aber auch das wird es ab und zu geben. Ich grüße euch ganz herzlich und jetzt geht's gleich um Weihnachten und Advent. Paula und Weihnachten ist jetzt das Thema. Manche wissen es wahrscheinlich. Ich bin ein Weihnachtskind, geboren am 24.12.1965 in Issum bzw. in Sevelen. Das gehört zu Issum inzwischen. Ich bin das dritte von fünf Kindern und es ist kein Zufall, dass die Geschichte, die ihr nachher hören werdet, mit Schafen, Hunden, nein, die kommen nicht vor, Schafen und anderen Tieren zu tun hat. Mein Papa war Schäfer. Wir hatten eine Sorte von Schafen, die um Weihnachten herum auch ihre Kinder bekamen, nicht um Ostern, sondern Weihnachten und Winterzeit. Und darum gab es bei uns immer viele Lämmer. Das heißt, meine Eltern hatten wirklich viel zu tun, meine Mama auch. Die war für die Tiere eine gute Geburtshelferin, das muss man mal sagen. Und weil sie dann im Vorfeld, vor meinem Geburtstag und vor den großen Weihnachtstagen dann viel zu tun hatte, gab es immer am Heiligabend, an meinem Geburtstag, einen Nudelsalat. Das ist bei uns anders als bei vielen anderen Leuten, die dann Kartoffelsalat essen. Bei uns war es der Nudelsalat. Meine Mutter war eine begeisterte Bäckerin und wir hatten immer die Spitzbuben, so dreistöckige Kekse, drei Größen übereinander mit Marmelade verbunden und obendrauf mit Vanillezucker. Es gab Heidesandplätzchen. Die weiß ich eigentlich gar nicht, ob die so bekannt sind. Sie machte selber im Vorfeld allerdings immer, wenn sie dann so ein bisschen Zeit hatte, Schokokrossis, also aus geschmolzener Schokolade und Cornflakes. Stollen gab es bei uns nicht, worüber ich auch sehr glücklich gewesen bin. Ich mag ihn nämlich nicht. Erstens ist er meistens mit Rosinen, mag ich gar nicht. Und auch Zitronat und Orangeat, das ist nicht unbedingt so meins. Aber es gibt am Niederrhein, wo ich ja herkomme, eine Tradition, dass man sonntags im Advent kein Kuchen isst. Da macht man ein schönes dunkles Brot, bestreicht es mit hoffentlich guter Butter, im Notfall auch mit Margarine und legt Gewürzspekulatius da drauf. Und das ist mein allerhöchstes Glück. Das liebe ich. Ich liebe die Gewürzspekulatius auch allein, aber ich mag sie auch gerne auf dunklem Graubrot, also so Kornerbrot oder sogar auf Schwarzbrot. Dieses Gewürzte und Süße, und das ist einfach schlicht und lecker. Das habe ich vor allem von meiner Patin gelernt. Die hat mir dann auch später, wenn ich zu Weihnachten zu ihr zu Besuch kam, immer sowas gegeben. Bei uns waren die beiden Festtage mit Braten. Also entweder so Filet, Rinder- oder Schweinefilet oder eben mit Hähnchen. Wir hatten immer einen Tannenbaum mit elektrischen Kerzen und wir hatten immer jeder einen Weihnachtsteller. Da war dann nicht nur das, was Mama gebacken hatte, drauf, sondern auch die Dominosteine, Mandarinen und Äpfel und Gewürzspekulatius. Die machte sie nämlich nicht selbst. Und das war für mich ganz, ganz toll. Es kam vor, dass Schnee lag. Ich weiß gar nicht, wie oft, aber es ist vorgekommen. Mein Vater musste wegen der Lammzeit dann immer raus und nach den Schafen gucken, ob nicht jemand von den Mutterschafen frühzeitig sein Lämmchen oder die Lämmchen bekommen hat. Es gibt oft Zwillinge bei Schafen. Und dann hat er uns, weil wir ja auch frei hatten, immer mitgenommen. Und es kam dann dahin, dass einmal der Mond schien und auch tatsächlich Schnee lag. Und dann hörten wir die Füchse, als wir mit ihm zusammen gegangen sind. Und da hat er dann gesagt, wenn es so ist wie jetzt, klar, und der Mond scheint und es ist Schnee, dann telefonieren die Füchse. Und die Füchse, die waren gerne bei der Herde, bei dem Pferch. Warum? Nicht, weil sie die Lämmer angegriffen haben, sondern weil sie wussten, dass ab und an doch mal eine Nachgeburt abfiel für sie. Das mochten die super gerne. Die standen dann immer da, die Augen leuchteten schon und sie warteten dann, ob für sie nicht was abfällt. Das kannten die. Ich hatte eigentlich ein schönes Verhältnis zu Weihnachten. Es gab nur eine Sache, die bei uns Weihnachten getrübt hat. Ich weiß nicht, woran es lag. Aber meine älteste Schwester, wir haben leider keinen Kontakt mehr zu ihr, die machte Aufstand, wenn Heiligabend war und verschanzte sich im Bad, weil sie sich vor dem Anflug des Christkindes angeblich fürchtete. Es war ein furchtbares Theater. Und irgendwann hat meine Mutter das nicht mehr geduldet und hat dann den Schlüssel an sich genommen, dass das nicht mehr so war. Und dann hörte das auch schlagartig auf. Das war irgendwie Theater. Und das war eigentlich immer sehr traurig, weil dieses Gekeife für uns anderen natürlich auch nicht schön war und uns auch die Vorfreude so ein Teil, ein Stück weit jedenfalls, vermiest hat. Aber an der Sache mit dem Schlüssel kann man erkennen, es war eigentlich Spektakel. Jetzt bleibt es mir nur übrig, euch einen schönen Advent weiterhin zu wünschen. Ein gesegnetes, frohes Weihnachtsfest mit vielen guten Sachen darin, guten Gesprächen, leckerem Essen und ganz viel Zuneigung und Überraschungen. Und euch auch einen guten Übergang ins Jahr 2026 zu wünschen. Passt so gut als möglich auf euch auf. Und damit jetzt noch ein bisschen schöne Zeit ist, kommt gleich die Geschichte Elsa und Mimi. Jetzt sind sie ja schon eröffnet, die Weihnachtsmärkte. Und bei manchen gibt es nicht nur Tannen und Stände und Karussells und Kaufmöglichkeiten. Bei manchen gibt es auch eine lebendige Krippe. Und exakt vor 20 Jahren hatte ich mal für jemanden kein Geburtstagsgeschenk, der im Dezember Geburtstag hatte. Da habe ich mir so überlegt, dann muss eben ein Samstagnachmittag dran glauben und ich mache eine Geschichte. Und die heißt Elsa und Mimi und erzählt davon, was ein schwarzes Schaf und eine schwarze Katze bei einer lebendigen Krippe erleben. Elsa und Mimi. Elsa lebte mit 7 anderen Mutterschafen, einem frechen Jährling und einem Bock zusammen. Die Herde gehörte einem alten Schäfer, Richard Weigand, der bis vor 2 Jahren mit einer weitaus größeren Herde, die mehr als 200 Mutterschafe gezählt hatte, umhergezogen war. Inzwischen war er Rentner und lebte auf dem Bauernhof, den er von seinen Eltern geerbt hatte, und ließ die Schafe ausschließlich das Land abweiden, das zum Anwesen gehörte. Anderes Vieh hielt Weigand nicht. Und der Bock erklärte immer wieder, wie gut das war. Kühe, Ziegen, Schweine und Federvieh untergraben den Zusammenhalt, die Moral und die Sitten einer Herde. Seine kleine Herde hielt Weigand, weil der Schäfer nun mal das Scheren nicht lässt. Und was das Scheren betraf, war Elsa froh, denn ihr Hirte konnte diesbezüglich mit ihr sehr zufrieden sein. Schließlich hatte sie im vergangenen Sommer 4 Kilogramm Wolle gegeben. Nach dem Auswiegen ihrer Wolle hatte der Schäfer stolz gesagt: „Das ist sehr gut. Es gibt immer mehr Leute, die nach der schwarzen Wolle verlangen." Aber wirklich getröstet wäre Elsa nur gewesen, wenn sie tatsächlich jemanden kennengelernt hätte, der ihre schwarze Wolle wirklich mochte. Denn es war überhaupt nicht leicht, das schwarze Schaf zu sein, auch nicht oder gerade nicht in einer so kleinen Herde. Außer Tilla mochte kein anderes Schaf neben ihr grasen oder schlafen. Und Bella, die sich immer sehr wichtig vorkam, nicht zuletzt, weil sie einen großen Stein im Brett des Bockes hatte, behauptete immer wieder, »Die Tilla bleibt nur in deiner Nähe, weil sie zu dumm ist, dich nicht zu mögen.« Auch der Bock übersah Elsa meist geflissentlich. Und wenn er doch einmal in ihre Nähe kam, stampfte er zornig mit dem Vorderhuf auf und senkte drohend den Kopf. Eines Morgens im November beobachteten die Schafe, dass Bella, die nicht nur besonders schön, sondern auch besonders neugierig und schwatzhaft war, am Rand des Pferchs stand und aufmerksam einem Gespräch folgte, das der Schäfer mit einem fremden Mann führte. Die anderen Schafe wollten schon hingehen, um endlich auch zu erfahren, worum es ging, als Bella sich umdrehte und mit wichtiger Miene auf die Mitte der Weide zusteuerte. »Hört einmal her!« rief sie. Und alle Schafe bildeten einen Kreis um Bella. »Ich muss euch was erzählen!« fuhr Bella so aufgeregt fort, dass ihre Stimme zitterte und höher klang als gewöhnlich, sodass ihre Schwester Emma, die immer eifersüchtig auf Bella war, spitz bemerkte, »Verdammt nah an der Ziege heute, was?« Bella ließ sich nicht beirren und sprach weiter. »In der Stadt wird es einen Weihnachtsmarkt mit einer lebendigen Krippe geben, und weil wir eine so schöne kleine Herde sind, sind wir mit dabei. Und an jedem Sonntag in der Vorweihnachtszeit wird es ein Adventssingen geben mit der Krippe malerisch im Hintergrund. Und zu diesem Singen kommt immer das Fernsehen.« »Fernsehen?« fragte Tilla. »Das ist mal wieder typisch, dass du das nicht kennst«, meinte der Jährling herablassend. »Der Schäfer erzählt doch immer davon. Im Fernsehen kann man alles über die Welt erfahren und im Fernsehen gibt es nur berühmte Persönlichkeiten. Und weil das nur was für Prominente ist und weil uns die ganze Welt sehen wird«, fiel Bella dem Jährling ins Wort und sprach dann weiter, »darum werden wir einen ganz besonders guten Eindruck machen.« Und nach einer kurzen Pause fügte sie ganz leise hinzu, »für mich ist das ja überhaupt kein Problem.« Dann sahen die Schafe einander an und der Jährling knuffte Elsa in die Seite. »Dich können wir aber nicht mitnehmen, wenn wir einen guten Eindruck machen sollen. Du passt nicht zu uns. Und abends, wenn es dunkel ist, sieht dich sowieso kein Schwein, du Mistvieh.« »Mist machst du auch nicht gerade wenig«, versuchte sich Elsa zu verteidigen. »Du kannst mich mal. Ich werde diese Herde berühmt machen mit meiner Show. Schließlich beobachte ich die größeren Enkel des Schäfers immer, wenn sie für das Casting üben.« Und der Jährling begann, auf den Hufen zu tänzeln und Laute auszustoßen, die manchmal kurz und abgehackt und dann langgezogen oder sogar auf- und abschwellend klangen. Währenddessen stritten die anderen Schafe darüber, welches von ihnen das schönste und hellste Fell hatte. Der Bock machte diesem Geschrei ein Ende, indem er mit dem Kopf kräftig gegen den Unterstand stieß, den der Schäfer erst vor einigen Tagen aufgestellt hatte. Und der Bock brüllte, »Ruhe in der Herde! Ihr versteht wieder einmal den Ernst der Lage und die Wichtigkeit des Ereignisses nicht. Es geht hierbei um nichts Geringeres als um die Schafsehre, die Bedeutung des Schafswesens für die Weihnachtsgeschichte an sich. Und darum werdet ihr nur genau das tun, was ich euch sage. Und das gilt ganz besonders für dich.« Der Bock sah in Elsas Richtung und stampfte drohend mit dem Vorderhuf auf. »Individuen wie du, schwarze Schafe, sind sogar in der Menschheit berüchtigt und verschrien. Weigand wird darauf bestehen, dich mitzunehmen, weil du nun mal zur Herde gehörst, aber du wirst dich gefälligst vollkommen im Hintergrund halten. Du bist zwar keine Schande für die Menschheit, aber dafür umso mehr für das Schafswesen.« Etwa 2 Wochen später lud der Schäfer die 10 Tiere auf den Anhänger an seinem Traktor. Es war ein kalter Nachmittag mit Schneeregen. Elsa fühlte sich nicht wohl. Sollte die Zeit bei der lebendigen Krippe so werden, wie die Fahrt dorthin war, sah sie sehr dunklen Tagen entgegen. Auf dem Hänger stand sie zwischen Emma und Bella, die sie immer wieder in die Seite knufften. Vor Elsa stand der Jährling, der sich zu ihr umgedreht hatte und einige Male nach ihr biss. Schließlich hielt Weigand an und ließ die Schafe aus dem Hänger. Auf dem Platz, auf dem der Weihnachtsmarkt stattfinden sollte, herrschte bereits geschäftiges Treiben, denn viele Menschen waren dabei, Stände und Fahrgeschäfte aufzubauen. Als die Schafe auf den Stall, der sich direkt neben dem Weihnachtsmarkt befand, zugingen, hörten sie zwei laute Stimmen. »Ich bin für die Weihnachtsgeschichte unendlich wichtig und deshalb gebührt mir der Ehrenplatz ganz vorn in der Krippe«, rief ein Esel. »Ich wirke viel beruhigender auf die Menschen als du durch meine imposante Größe und meine Gelassenheit«, buhte ein Ochse. Als die beiden aber die Schafe sahen, riefen sie wie aus einem Maul, »Ihr dummes Gesindel, haltet euch gefälligst in der lebendigen Krippe ganz im Hintergrund!« Und der Esel fügte hinzu, »Ihr kommt in der Weihnachtsgeschichte ja nur deshalb vor, weil die Hirten bei euch gewacht haben. Ihr seid also höchstens indirekt beteiligt.« Und während Weigand mit zwei anderen Männern, die wahrscheinlich die Besitzer von Ochs und Esel waren, den Stall für die Nacht vorbereitete, hielt der Bock eine Rede zur Verteidigung des Schafswesens, vor allem in der Weihnachtsgeschichte. »Wir Schafe repräsentieren das einfache Leben und die Friedlichkeit des Gottesreiches. Und das gilt in besonderem Maße auch innerhalb der Weihnachtsgeschichte. Das schöne Wollweiß unserer Felle wirkt auf die Menschen anheimelnd, friedlich und freundlich, was man auch daran erkennen kann, dass sie uns zur Beruhigung zählen, wenn sie abends im Dunkeln liegen und nicht einschlafen können. Unser Fell leuchtet dann für sie besonders friedlich und freundlich. Wer käme denn auf die Idee, Ochsen oder Esel vor dem Einschlafen zu zählen?« Der Hinweis des Bockes auf dieses Einschlafritual der Menschen veranlasste Elsa, sich in den hintersten Winkel des Stalles zurückzuziehen. Denn sie erinnerte sich noch zu gut an den Streit, den sie einmal mit Bella über diese Sitte gehabt hatte. Dass schwarze Schafe wirklich nichts taugen, kann man ja ganz einfach daran erkennen, dass man sowas wie dich vor dem Einschlafen nicht zählen kann, weil man dich im Dunkeln ja überhaupt nicht sieht. Außerdem bekommen die Menschen, wenn sie sowas wie dich sehen, nur noch mehr Albträume, als sie ohnehin schon haben. Ich kann doch ganz beruhigend und freundlich blöken. Und was glaubst du wohl, wer dein furchtbar gewöhnliches Blöken vor dem Einschlafen hören will, hä? Und um die Diskussion zu beenden, hatte Bella Elsa wieder einmal kräftig in die Seite geknufft. Als Elsa den geordneten Rückzug angetreten hatte und es sich im hintersten Winkel so gemütlich wie möglich gemacht hatte, gingen die Streitigkeiten mit unverminderter Schärfe weiter. »Schönes Fell«, höhnte der Ochse, höhnten Ochse und Esel wie aus einem Maul. »Mein Fell ist viel schöner als eure Felle durch seine einzigartige schwarz-weiche Zeichnung.« »Es stimmt, das Wollweiß eurer Felle ist geradezu langweilig und gewöhnlich und eintönig. Außerdem muss ich betonen, dass Grau nicht gleich Grau ist. Und wusstet ihr schon, dass sich Esel wieder großer Beliebtheit bei den Menschen erfreuen und dass ich aus einer großen Zahl meiner Artgenossen für die Präsenz bei dieser lebendigen Krippe auserwählt worden bin? Ich bin also das Aushängeschild des Eseltums.« Da die Menschen ihre Arbeit getan hatten und fortgegangen waren und weil der Esel nach seiner Rede erst einmal verschnaufen musste, da er sich doch sehr aufgeregt hatte, trat Stille ein, in der plötzlich eine leise, aber sehr klare Stimme zu vernehmen war.
Die Stimme kam von oben und fragte: Was genau meinst du mit einer großen Zahl? Alle sahen nach oben. Es war Bella, die als erste die Sprache wiederfand. Ruhe da oben auf den billigen Plätzen! Wer bist du, mickriges Mistvieh, überhaupt? Zugegeben, Mimi heißt man als Katze nur, wenn man mal einen Menschen hatte, dem kein besserer Name eingefallen ist. Und ich hatte früher so einen Menschen, der bis auf seine Einfallslosigkeit wirklich in Ordnung war. Aber was tun mein Name und vor allem meine Größe jetzt zur Sache? Mimi war wirklich mickrig, schwarz und mager. Außerdem fehlte ihr das rechte Auge. Doch sie saß sehr gelassen auf einem Dachbalken und es war ihr anzusehen, dass sie beschlossen hatte, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und sich souverän zu behaupten. »Dir ist wohl überhaupt nicht klar, wo du hier bist. Dies ist eine lebendige Krippe, die den Menschen die Weihnachtsgeschichte erlebbar machen soll. Hier haben also Herumtreiber wie du absolut nichts verloren. Wer hat jemals davon gehört, dass Katzen in der Weihnachtsgeschichte vorkommen? Da kommen doch eher Hunde vor, die Schafe gehütet haben. Und hüte dich gefälligst davor, dich bei den Filmaufnahmen zu zeigen, wenn du schon nicht gehen willst«, blökte der Bock böse. Dass das hier eine lebendige Krippe ist, pfeifen die Spatzen schon seit Wochen von den Dächern. Und auch das mit den Adventsingen ist schon lange in aller Munde. Das alles interessiert mich nicht. Ich bin nur wegen der Mäuse hier, die sich schon längst hier eingenistet haben und euer Futter fressen und alles verdrecken werden. Zwei habe ich eben schon erledigt. Dieses Pack wird auch immer dreister und arroganter. Die wissen längst, dass ich hier bin und versuchen, mir auf der Nase herumzutanzen. Sie halten mich für einen Gegner, den man nicht ernst nehmen muss, weil es viel größere Katzen gibt. Ich werde es mir hier irgendwo im Hintergrund gemütlich machen, wenn ich nicht gerade Mäuse jagen muss. Also braucht ihr keine Angst zu haben, dass ich euch die Show stehle. Ich bin wirklich nur deshalb hier, um meine Pflicht zu tun, wie es mindestens einer meiner Vorfahren in der echten Weihnachtsgeschichte auch getan hat. Was bildest du dir eigentlich ein? Katzen kommen in der Weihnachtsgeschichte nicht vor und damit basta. Das wird ja immer schöner. Heutzutage darf sich wohl wirklich jeder in der Weihnachtsgeschichte wichtig machen. Das können wir doch nicht zulassen. Der Bock war außer sich vor Zorn und stampfte mehrfach drohend mit dem Vorderhuf auf. Mimi sagte: Ihr glaubt wohl alles, was euch die Menschen als Flöhe in den Pelz setzen. Was die Zweibeiner betrifft, seid ihr wirklich ausgesprochen naiv. Wir Katzen nähern uns den Menschen grundsätzlich mit gesundem Vorbehalt. Und daher wissen wir, dass die meisten von ihnen keinen Sinn für Wesentliches haben. Und aus diesem Grund halten sie oft bedeutsame Dinge für allzu selbstverständlich. Wer hat denn wohl dafür gesorgt, dass die Vorräte für eure Vorfahren und für die heilige Familie den Ratten und Mäusen nicht zum Opfer gefallen sind? Bella warf sich stolz in die Brust und verkündete: Das ist doch ganz klar. Das war der Heilige Geist. Der Heilige Geist fuhr vom Himmel herab, kurz bevor die heilige Familie im Stall eintraf und säuberte den Stall von Ratten und Mäusen und gab diesem Ungeziefer die Erkenntnis ein, dass sie nicht nur weggehen sollten, sondern sich für die bestimmte Zeit vom Stall fernzuhalten hatten, eben bis die heilige Familie weggezogen war. Allmählich schien Mimi doch die Geduld zu verlieren, was an dem zunehmend durchdringlicheren Glanz ihres smaragdgrünen Auges zu erkennen war. Und Elsa nahm an, dass ihr Schwanzende vor Aufregung zuckte, wie sie es häufig bei der dreifarbigen Katze beobachtet hatte, die bis zum Herbst mit ihnen auf dem Hof gelebt hatte. »Vom Himmel herabfahren, um Ratten und Mäusen Erkenntnisse einzugeben. Warum sollte dieser überflüssige Aufwand nötig sein? Schließlich hatte der Chef da oben uns längst erschaffen, damit wir diese Plagegeister kurz halten.
So eine heruntergekommene, größenwahnsinnige, brüllte der Bock.
Nachdem er so geschimpft hatte, war mehrmals ein leises Geräusch zu hören. Mimi fauchte und ließ ihren Schwanz durch die Luft peitschen. Jetzt war sie richtig zornig. Und um sich selbst zu beruhigen, murmelte sie vor sich hin: Und meine Vorfahren haben doch ihren Platz in der Weihnachtsgeschichte gehabt. Ob die Menschen sie erwähnen oder nicht, sie haben ihre Pflicht getan und sie haben den Stall durch ihr Schnurren zu einem gemütlichen Ort gemacht. Von Gemütlichkeit und Annehmlichkeiten verstehen wir nämlich was.
Wenn das wirklich wahr ist, dürfte es für dich ein leichtes sein, uns zu beraten, wer von uns die angenehmste Ausstrahlung hat und deshalb die Nummer 1 in der Weihnachtsgeschichte ist, sagte der Ochse. Alle waren mit diesem Vorschlag einverstanden. An der Art ihrer Zustimmung hörte Elsa, wie sehr jeder von ihnen davon überzeugt war, als Hauptdarsteller ausgewählt zu werden. Die Katze merkte das wohl auch und daher wollte Mimi zunächst nicht auf diese Idee eingehen. Darüber hinaus hatte sie längst genug von diesen Streitereien. Doch schließlich ließ sie sich doch dazu überreden, auch weil sie hoffte, so bei irgendjemandem einen warmen und gemütlichen Platz für die Adventszeit zu finden. Und so sprang sie zunächst dem Ochsen, dann dem Esel und danach auch den neuen Schafen auf den Rücken. Sie versuchte es sich bei jedem so gemütlich wie möglich zu machen, legte sich hin, streckte sich gemütlich aus, rollte sich zusammen, drehte sich auf die andere Seite, streckte sich aus und rollte sich zusammen. Und sie kam immer zum gleichen Ergebnis. Nicht übel, aber nicht wirklich toll und freundlich. Schließlich sprang Mimi auf die Raufe und verfiel in nachdenkliches Schweigen.
»Alles nur Angeberei«, maulte Bella, und der Jährling fügte hinzu.
»Natürlich«, sonst hätte sie sofort gemerkt, wer hier die beste Ausstrahlung hat und wer der Star ist. Ich natürlich.
Es entstand eine Pause. Aber schließlich sagte Mimi, irgendwie seid ihr alle ganz schön, auch wenn keiner von euch eine besonders freundliche Ausstrahlung hat. Ihr könntet euch ja auch damit abwechseln, in der Weihnachtsgeschichte in dieser lebendigen Krippe wichtig zu sein und im Vordergrund zu stehen. Und Mimi war die Enttäuschung darüber, dass sie keinen Freund für die nächste Zeit gefunden hatte, deutlich anzuhören. Schließlich fiel die Katze in ein langes und tiefes Schweigen. Dann jedoch leckte sich Mimi, nur um sich wieder zu sammeln, die rechte Vorderpfote und ließ dann den Blick ihres verbliebenen Auges wie zufällig durch den hinteren Teil des Stalles schweifen. Plötzlich sprang sie mit zwei gekonnten Sätzen auf Elsas Rücken, sie legte sich hin, streckte sich gemütlich aus, rollte sich zusammen, rollte sich dann auf die andere Seite, streckte sich aus und rollte sich wieder zusammen. Und endlich sagte sie so laut, dass es alle hören konnten, »Entschuldige vielmals, beinahe hätte ich dich vollkommen übersehen und das auch nur, weil es die dumme Zankerei gegeben hat.« Dann rollte sie sich richtig gemütlich zusammen und brummte zufrieden, »Bei dir bleibe ich.« Und dann begann sie laut zu schnurren.
»Das ist ja wieder sowas von typisch. Schwarzes, unheilbringendes Pack verträgt sich.« schnauzte der Bock und fügte mit drohendem Unterton in der Stimme hinzu. »Aber wenn ihr euch wirklich vollkommen im Hintergrund haltet, passiert euch nichts.«
Damit ließ er es endlich bewenden und wandte sich mit den anderen Tieren der Streitfrage zu, wer sich in der nächsten Zeit wann und wie wichtig machen durfte. Da Elsa und Mimi sorgfältig darauf achteten, vollkommen im Hintergrund zu bleiben,
Und da die anderen Tiere allzu sehr damit beschäftigt waren, sich wichtig zu machen und sich dabei misstrauisch zu belauern, blieben die schwarze Katze und das schwarze Schaf in der Zeit bei der lebendigen Krippe von bösartigen Nachstellungen unbehelligt. Und auch, was alles andere betraf, war es eine wundervolle Zeit. Die Umgebung war angenehm und das Futter war gut und reichlich. Viele zauberhafte Düfte wehten vom Weihnachtsmarkt herüber und Elsa war sicher, dass sie den anheimelnden Duft von Tannenzweigen, Tees, Kerzen, Gewürzen, Kuchen und Mandeln nie würde vergessen können. Abends wurde es dann immer besonders zauberhaft und feierlich, denn zu den wunderbaren Gerüchen war der Glanz von vielen kleinen und großen Lichtern zu sehen. Doch die Katze lässt nicht nur das Mausen nicht. Und so beschäftigte sich Mimi häufiger und nach Herzenslust auf ihre ganz eigene Art. So beobachtete ein kleines Mädchen am 4. Advent, wie Mimi auf dem Stalldach waghalsige Kletterübungen machte. »Oma, guck mal«, rief es fröhlich. Mutter und Großmutter folgten dem Blick des Kindes. In diesem Augenblick sprang die schwarze Katze mit einem gekonnten und eleganten Satz auf Elsas Rücken und machte es sich dort so richtig bequem. Die drei Menschen kamen zu Elsa und Mimi herüber. Die alte Frau fasste in Elsas Wolle und streichelte sie. »Na, das gibt im nächsten Jahr mindestens einen schönen warmen Pullover. Und schwarz ist ja auch immer so schick.« Das Mädchen fragte seine Mutter, ob es Mimi mitnehmen dürfe, aber die wollte nichts davon hören. Als die drei Menschen schließlich gegangen waren, bedankte sich Elsa bei Mimi, weil sie durch sie endlich einen Menschen getroffen hatte, der ihre schwarze Wolle wirklich mochte. Aber sie war auch sehr traurig, dass die kleine schwarze Katze immer noch kein richtiges Zuhause gefunden hatte. Doch dann hatte sie eine Idee. »Du könntest doch mit uns nach Hause fahren, wenn die Zeit der lebendigen Krippe vorbei ist und der warme Stall wieder abgerissen wird. Bei uns gibt es einen schönen warmen Stall, in dem es immer wieder Ratten und Mäuse gibt. Und die Enkelkinder des Schäfers waren zu der dreifarbigen Katze, die bis zum Herbst auf dem Hof gelebt hat, sehr freundlich. Sie haben viel mit ihr gespielt und ihr manche Leckerei zugesteckt.« »Aber ich bin doch keine dreifarbige Glückskatze, sondern nur ein mickriger, schwarzer Streuner, und die anderen Tiere werden mich nicht akzeptieren. Aber wir sind dann immerhin zu zweit.« Aber natürlich konnte Elsa Mimi sehr gut verstehen, und so redeten sie nicht weiter darüber. Und dann kam der Tag, an dem der Weihnachtsmarkt zu Ende war. Weigand führte seine Schafe über den Platz, auf dem viele Menschen damit beschäftigt waren, Stände und Fahrgeschäfte abzubauen. Er lud die Herde in seinen Hänger. Und Elsa dachte traurig daran, wie sehr sie Mimi vermissen würde, als sie plötzlich spürte, wie die kleine schwarze Katze auf ihren Rücken sprang und sich an ihrer Wolle festhielt. Bella blökte sehr ungehalten. »Dieses kleine schwarze Mistvieh von Katze muss aber raus!« Doch da schlug Weigand einfach die Klappe des Anhängers zu. Und als der Schäfer auf seinem Traktor gestiegen war und sie durch die winterliche Landschaft nach Hause fuhren, war wirklich Weihnachten. Für heute schließt Paulas Literatursalon. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch eine gute Zeit, passt so gut als möglich auf euch auf. Fragen, Anregungen und Kritik könnt ihr an die E-Mail-Adresse paulasliteratursalon@gmail.com senden und ich antworte so schnell als möglich. Auf Wiederhören, die Paula.